möchte ich beginnen. Also meine Predigt heute Morgen zum ersten Advent heißt Der König kommt. Und anfangen möchte ich mit unserem Logo von Foursquare. Wir sind eine Foursquare-Gemeinde und wir gehören zu einem internationalen Netzwerk. Auf der ganzen Welt gibt es ganz viele Gemeinden. In Deutschland ist es nicht ganz so weit verbreitet, aber Gemeinden entstehen und wachsen, so wie wir auch eine neu entstandene Gemeinde sind und wachsen. Und wir haben ein Logo. Und dieses Logo ist im Grunde in 4 Bildern erklärt, auf welchen 4 Bausteinen unser Glaube steht. Geht das nochmal eins zurück, Harald? Da ist überall Foursquare, das ist die Weltkarte und das sind die ganzen Länder mit Gemeinden. Aber wir haben im Logo oben links, das ist das Erste und das Allerwichtigste und das ist der Grund für alles, das Kreuz. Wir glauben daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für uns und der Retter ist. Jesus der Retter, das erste Symbol. Daneben sehen wir die Taube und die Taube ist das Zeichen für den Heiligen Geist. Wir glauben daran, dass Jesus Täufer im Heiligen Geist ist. Das unten drunter ist ein bisschen abstrakt. Ich zeige es mal hier, dieses, das soll ein Weinkelch sein, ein Weinglas. Und der Wein steht für das Blut, für das Abendmahl auch und im Blut ist Heilung. Jesus ist unser Heiler. Und das sind 4 Symbole, die sind uns auch allen immer klar und präsent. Aber ich möchte heute auf das 4. kommen, die Krone, weil da reden wir nicht so oft drüber, aber das ist eigentlich die Vollendung. Die Krone bedeutet Jesus, der wiederkehrende König, das glauben wir. Und wer glaubt das mit mir, dass Jesus wiederkommt? Halleluja, ich bin hier richtig. Jesus kommt wieder. Und heute ist der erste Advent. Wir sehen das an der Kerze. Ich weiß gar nicht, ob ihr aus dem Orient Advent auch so feiert wie wir. Wir machen das so. Ich denke, das macht wahrscheinlich sogar die ganze Welt, aber ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben die 4 Sonntage vor Weihnachten, diese 4 Kerzen. Und jeden Sonntag machen wir eine weitere an. Heute ist der erste Sonntag. Und dann kommt der zweite, der dritte, der vierte und dann feiern wir Weihnachten. Da denken wir daran, dass Jesus in die Welt gekommen ist als Retter. Und die Kerzen sind auch das Symbol für das Licht. Die erste Kerze bringt ein bisschen Licht und ein bisschen Wärme und je näher wir dem entgegenkommen, umso mehr Licht kommt in die Welt und umso heller und wärmer wird's. Und diese Symbolik, die soll einfach uns auch daran erinnern und uns einstimmen. Ich war die Tage im Fitnessstudio und habe ein Gespräch mitbekommen, wie ein Mann, der trainierte, der wurde gefragt, ob er denn schon Weihnachtsplätzchen gebacken hätte. Und da sagte der zu der Trainerin, nee, das jetzt nicht, aber ich faste jetzt vor Weihnachten. Und dann war die Trainerin ganz erstaunt. Sie sagte, Fasten, das kenne ich eigentlich nur nach Karneval und vor Ostern. Ja, sagt er, das ist aber eine ganz alte christliche überlieferte Tradition. Das hat auch einen bestimmten Namen, ich weiß den aber nicht. Aber es gibt wirklich ein vorweihnachtliches Fasten. Die Älteren hier, die nicken, ihr kennt das noch. Und vielleicht praktiziert es auch der eine oder andere von uns. Also man bereitet sich auch so innerlich darauf vor, indem man fastet vor Weihnachten. Ja, und sich, also ich glaube, es geht gar nicht darum, dass der Gänsebraten nachher besser schmeckt, sondern es geht einfach auch so darum, sich reinzumachen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von uns jetzt ja auch Lust, sich mal wirklich auch ein bisschen zurückzunehmen vor Weihnachten. Hat ja auch was, Fasten ist Verzicht und Verzicht gibt wieder Freiraum für andere Dinge. Vielleicht, dass wir mal wieder mehr in der Bibel lesen oder einfach mehr Gemeinschaft mit Gott haben. Also das nur so am Rande. Ja, dass Jesus der König ist und dass er kommen wird, das ist wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Wir können sowieso die Bibel eigentlich nur lesen im Blick auf Jesus, um alles zu verstehen, weil alles, was da geschrieben ist, bereitet irgendwo das Kommen von Jesus vor. Und auch im Alten Testament wird Jesus schon angekündigt als der ewige König. Im Jesaja 9, Vers 5 und 6, das ist so der klassische Adventsvers, ich lese das mal vor. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, Friedefürst. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also das hat Jesaja schon ganz viele Jahrhunderte vor Jesus geschrieben. Ja. Gut, ich mache langsam. So, bleiben wir erstmal in der Zeit vom Alten Testament. Zur Zeit von Samuel, von dem Propheten. Da, also es war damals so, Israel ist ein besonderes Volk, ist das Volk Gottes. Und Gott hat mit seinem Volk eigentlich einen ganz besonderen Plan gehabt. Er wollte, dass die Welt am Volk Israel erkennt, dass er Gott ist. Da dieses Volk gesegnet ist, sollten alle anderen Völker erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und Gott wollte ihr König sein. Und deswegen sollte dieses Volk auch nicht von einem menschlichen König regiert werden. Gott wollte regieren. Und zu der Zeit von Samuel war das so, dass es die Tempeldiener gab, die Priester. Und für die Dinge, die so zwischenmenschlich zu regeln waren, gab es die Richter. Und als Samuel alt wurde, setzte er seine Söhne ein als Richter. Aber diese Söhne waren nicht so von ihrer Herzenshaltung wie Samuel, so eng mit Gott verbunden, auf ihn hörend und so hingegeben, sondern diese Söhne trachteten eher so nach ihrem eigenen Vorteil und haben auch in der Art gedient. Ja, ich sag's mal ganz einfach. Seine Söhne waren nicht gute Richter, waren schlechte Richter, waren nicht gerecht. Genau. Und ja, das Volk guckte links und rechts in die Nachbarländer. Die Nachbarländer hatten Könige. Und das kennen wir auch von uns selber. Wir gucken, was unser Nachbar hat. Wir gucken, wie es anderen besser geht. Und diese Leute, diese israelischen Leute haben gesagt, wir wollen wie die anderen Nachbarn, wir wollen einen eigenen König. Wir möchten einen König aus unserer Mitte, dass wir genauso sind wie alle anderen Länder. Und Samuel war sehr traurig darüber, weil er hatte Gott als König. Und Samuel ging ins Gebet und sprach mit dem Herrn und fragte, was soll ich jetzt machen? Das kann man nachlesen im ersten Buch Samuel. Also das Volk sagte immer, gib uns einen König, der über uns richtet, wie ihn andere Völker haben. 1. Samuel 8, Vers 3. So, jetzt kommt die Antwort von Gott an Samuel. Das ist sehr erstaunlich. Hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortete Gott der Herr. Denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie weisen Gott zurück. Sie wollen mich nicht länger als König. Sie tun, was sie immer getan haben, seit ich sie aus Ägypten hierher gebracht habe. Denn sie haben mich immer wieder vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Und jetzt tun sie dir dasselbe an. Also, Samuel, erfülle ihre Bitte. Aber warne sie deutlich davor, wie ein König über sie herrschen wird. Also Samuel tut das, was Gott ihm gesagt hat. Er warnt sie, er sagt, es wird euch nicht gut gehen, wenn ein König aus unserer Mitte euch regiert. Aber dann soll es so sein, wenn ihr das haben wollt, sollt ihr einen König bekommen. Und so ging es viele Jahrhunderte. Das Volk Israel wurde regiert von Königen. Zuerst von Saul, später von David. Und es kam, wie Samuel gesagt hatte. Es gab Kriege, es gab Verwüstung, es gab Morde, es gab Plünderungen, und dem Volk ging es nicht gut. Aber eigentlich wollte Gott ihr König sein. Nochmal aus dem Jesaja zitiert: Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Altes Testament, ne? Das ist, wie Gott sich ein Königreich vorstellt. Der Friede wird kein Ende haben. Es wird ein Friedensreich sein. Und auch im Neuen Testament, im Hebräer 8, was schon ziemlich am Ende der Bibel ist, sagt Gott: Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also jetzt hatte das Volk Israel ihren König, seinen König, aber sie waren auch nicht zufrieden. Und immer wieder haben sie darauf gehofft, dass dieser göttliche König kommt, den Gott versprochen hat, schon viele Jahrhunderte vorher. Also es war eine große Erwartung nach diesem göttlichen König da. Aber sie hatten eine ganz eigene Vorstellung, wie dieser König sein sollte. Die Leute haben sich ihre eigenen Ideen gemacht. Wenn Gott König kommt. Und Jesus ist der göttliche König. Jesus sagt selber von sich in Johannes 18: Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Was ist der Unterschied zwischen einem König von dieser Welt und zwischen dem König Jesus? Wie reagiert ein König, ein menschlicher König, und wie reagiert Jesus? Selbst David, der ein Mann Gottes war, der nah am Herzen Gottes war, von David wird gesagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, selbst David konnte nicht regieren wie Jesus, weil er ein Mensch war. König David. Er war eben auch bestimmt von seinen Gefühlen und er hat Fehler gemacht. Aber Jesus ist anders. Jesus ist unser demütiger, dienender König. Er dient und er lebt. Und Jesus vergibt uns. Und wir haben immer wieder bei Jesus eine neue Chance. Immer wieder. Und Jesus hat sich selbst geopfert, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist ein König, der sich hingibt für sein Volk. Weil Jesus Gott ist und weil Gott Liebe ist, regiert Jesus ganz anders, als Menschen regieren könnten. Jesus regiert in Liebe und nicht mit Macht, nicht mit Power, nicht mit Kraft. Ja? Und ich glaube, ihr kennt viele Geschichten von Jesus aus der Bibel. Und wenn wir mal daran denken, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, er hat sich immer über alle Konventionen hinweggesetzt. Zum Beispiel hat er sich in der Mittagszeit zu einer samaritischen Frau an den Brunnen gesetzt und mit ihr gesprochen. Also eine samaritische Frau war eine Frau, mit der Juden nicht sprechen, eine verbotener Volksstamm sozusagen. Und andere Juden hätten nicht mit ihr gesprochen, aber Jesus hat sie besucht. Oder denken wir an die Kinder. Da kamen Mütter und wollten, dass Jesus die Kinder segnet. Und da waren Erwachsene, die wollten, dass Jesus für sie betet, sie heilt, sie anrührt. Also eigentlich könnte man sagen, Jesus war so da der Star. Und er hatte Stress, er hatte Programm. Und dann kamen die kleinen Kinder. Und Jesus hatte Zeit für die Kinder. Er nimmt sie in die Mitte, die Kinder, und er segnet sie. Oder die Ehebrecherin, die angeklagt wurde, die gesteinigt werden sollte. Jesus klagt sie nicht an. Also immer wenn Jesus was gemacht hat, hat er sich über alle Erwartungen, über alle Normen und Regeln hinweggesetzt. Was denkt ihr, war Jesus ein Rebell? War er aufständisch? Er hat ja schon konfrontiert. Und er hat auch die Gesetzlichen sehr konfrontiert. Kennst du Rebell? Aufrührer? Er war anders. Er war nicht bequem. Okay, ist auch nicht so schlimm. Also ich glaube nicht, dass Jesus rebellisch war oder dass er entzweien wollte, sondern ich glaube, Jesus, seine Motivation war immer die Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Jetzt verstehst du. Dann übersetz mal gerade. Also in dem Moment, wo Jesus die Kinder sah, war seine Zeit für die Kinder da. Er hat sich immer für den Einzelnen Zeit genommen und jeden Einzelnen so in Liebe gedient. Und so ist unser König Jesus. Und so dient er auch dir. Und so möchte er uns regieren. Einer, der selbstlos ist. Jesus ist einer, der selbst den Tod auf sich genommen hat, damit er uns in seinem ewigen Königreich bei sich hat und er retten kann. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen. Die ist nicht aus der Bibel. Aber sie könnte aus der Bibel sein. Stellt euch mal vor, so zu Zeiten vielleicht von Christus Kolumbus. Harald und ich, wir waren ja vor 2 Monaten in Santo Domingo und waren im Haus von Christoph Kolumbus und können uns auch so bildlich jetzt vorstellen, wie das war, die Seefahrerzeit. Also da ist ein Kapitän mit einem großen Schiff und der fährt übers Meer und hat einen Auftrag, er soll in ein fremdes Land fahren. Und dann hat er seine Crew mit, seine Matrosen, die Leute, die auf dem Schiff arbeiten und ein paar Familienmitglieder. Und bei so einem Schiff, was viele Wochen auf dem Meer unterwegs ist, da ist das so, da ist alles genau geplant, wie viel Vorräte da sind, damit es für jeden reicht, bis sie am Ziel sind. Ja, und das Schiff ist also schon meinetwegen 2 Wochen auf hoher See unterwegs und immer wieder fällt dem Koch auf, dass aus dem Vorratsraum Sachen verschwunden sind. Also muss jemand nachts heimlich in diesen Vorratsraum gegangen sein und hat gegessen. Sachen genommen. Lebensmittel. Kannst du dir vorstellen, Hartmut, ne? Ja, und das geht natürlich nicht, weil dann passt ja diese Planung nicht mehr. Es ist ja genau kalkuliert, dass es reicht für alle. Und jetzt wird das immer weniger. Jetzt geht der Koch zum Kapitän und erzählt ihm das, sagt, was machen wir? So, der Kapitän trommelt die ganze Mannschaft, alle auf dem Schiff zusammen in einen Raum und sagt, jemand ist hier, der bestiehlt uns. Und wenn der erwischt wird, der kriegt 30 Peitschenhiebe. Strafe, der wird geschlagen. Ja, schlagen, mit Peitsche. Genau. Ja, also alle haben das gehört. Und es kommt wieder was weg aus dem Vorrat. Und ein paar Tage später kommt der Koch zum Kapitän und sagt, ich habe den Dieb erwischt. Das ist die gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist, der Dieb, das ist deine eigene Mutter. Und diese Mutter ist schon alt. Und der Captain weiß, wenn sie diese 30 Schläge bekommt, das wird sie nicht überleben, sie wird sterben. Und das ist jetzt eine ganz schwere Entscheidung für den Captain, für den Kapitän, weil er muss Wort halten. Er hat diese Regel gesetzt und sie muss dann auch ausgeführt werden. Der Captain hat eine unruhige Nacht und am anderen Morgen hat er sich entschieden. Er sucht sich einen starken Matrosen, gibt ihm diese Peitsche und sagt, wir müssen meine Mutter bestrafen. Die Mutter, die gestohlen hat, bekommt die Schläge. Und der Kapitän, der Sohn, hat gesagt, es muss so sein, weil ich habe das gesagt. Das ist die Regel. Der Dieb braucht eine Strafe. Ja, wir machen einfach weiter. Vielleicht ergibt sich der Zusammenhang aus dem Text. Die Mutter, genau, die alte Mutter. Ja, alte Mutter hat gestohlen. Und der Kapitän ist der Sohn von dieser Mutter. Und die Mutter muss die Strafe kriegen, weil der Kapitän hat die Regel gemacht. Ja? Verstehst du? Gut, dann warte ich gerade. Ja, also, sie nehmen diese Mutter und fesseln sie an diesem Masten vom Segel. Und der große, starke Matrose bekommt die Peitsche in die Hand. Und alle gucken zu. Und in dem Moment, wo der starke Matrose die Peitsche so nimmt und schwingt, da stürzt sich der Kapitän so vor seine Mutter. Sie steht hinter ihm, die Peitsche ist vorne und er bekommt die Schläge, der Kapitän, der Chef. Der Chef rettet sich vor die Mutter. Die Schläge gehen auf ihn und Mutter steht hinter ihm. Ja? Genau. Also, das hat der Kapitän gemacht, damit er sein Wort hält, weil er hat gesagt, die Sünde muss bestraft werden. Und gleichzeitig hat er aber auch Erbarmen mit seiner Mutter und rettet sie. Also nur so konnte er Gerechtigkeit und Gnade vereinen. Und so konnte er wahrhaft sein, korrekt sein und gleichzeitig gütig sein. Und das ist nur eine Geschichte, die hat sich jemand ausgedacht. Aber genau so ist unser König Jesus. Er ist der Sohn Gottes und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er hat für uns das Todesurteil auf sich genommen. Und dieser König, der möchte, dass wir ihn als seinen Retter und Erlöser in unserem Leben haben. Und er möchte über uns in Ewigkeit regieren. Und wie schön wird das sein, wenn wir in der Ewigkeit mit unserem König Jesus zusammen sind und er uns regiert in diesem Friedenreich. Aber noch ist das nicht so. Noch regiert Jesus immer dann in uns, wenn wir es erlauben, wenn wir es zulassen. Aber ganz oft eben auch nicht, weil wir es nicht zulassen, weil wir es vergessen. Weil wir die Verbindung über den Tag verlieren. Und dann regiert in uns alles Mögliche. Unsere Emotionen regieren, Angst regiert, böse Gefühle regieren, Situationen regieren, Dinge, die passieren, regieren, andere Menschen. Und ja, ich frage euch, warum ist das so? Warum schwanken wir hin und her? Wir gehören zu Jesus und trotzdem so oft lassen wir ihn nicht uns regieren. Das ist sowieso Wechsel. Guten Morgen, Jesus, du bist mein König, regiere du heute Morgen. Mir nimmt jemand die Vorfahrt oder mich ärgert jemand, mich regiert dann meine Angst, meine Sorge, meine Wut, meine negativen Gefühle. Und so springen wir hin und her den ganzen Tag. Und ich sage euch, das ist, weil Jesus uns auf eine andere Art regiert als ein richtiger Regent. Jesus möchte uns nicht beregieren, im Sinne von, dass wir unmündig sind. Das Beregieren gibt es nicht, aber ich habe das jetzt einfach mal so gesagt, vielleicht drückt das aus. Ja, wir werden nicht regiert im Sinne von, wir sind unmündig, wir dürfen nicht selber entscheiden. Wir dürfen ihn bitten. Jesus versteht Regieren und Herrschen nicht wie Beherrschen, sondern eher wie Leiten. Und dieser Wechsel, den wir den ganzen Tag haben und den wir hier in der Welt einfach auch immer erleben, der ist auch weil wir frei sind. Wie Harald heute Morgen schon gesagt hat, wir sind frei. Wir sind frei, uns selber zu entscheiden. In jeder Sekunde, in jedem Moment, in jeder Situation können wir entscheiden, ob Jesus regiert oder ob alles andere regiert. Und Geschwister, macht euch das klar, um uns herum tobt der Krieg. Der Krieg der Gedanken, nicht nur der Krieg in den Ländern, wo Krieg ist, aber in uns, in unserer eigenen Welt ist Krieg. Es wird ständig um uns gekämpft. Satan kämpft um uns. Er möchte uns in seinen Herrschaftsbereich ziehen. Und wir müssen aufpassen. Und Jesus kämpft anders um uns. Jesus drängt sich nicht auf. Aber Jesus ist da. Er möchte dazukommen. Er möchte in unserem Leben präsent sein. Und er ist auch stark. Aber er kämpft auf eine andere Weise. Und all das wird aufhören, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, steht das alles drin. Lest das einfach mal, vielleicht auch jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Der König kommt wieder, Jesus wird wiederkommen und er wird regieren in diesem Friedensreich. In der Offenbarung steht das. Und mich beschäftigt die Frage schon jetzt, seit der Pastorenfortbildung, da hat mich das Thema mit dem König am meisten angesprochen, mich beschäftigt die Frage, bin ich bereit, dass Jesus wiederkommt? Sind wir bereit? Und sind wir immer bereit, alle Zeit bereit? Oder geht es uns nachher so wie diesen törichten Jungfrauen aus der Bibel? Die Geschichte kennt ihr. Ich muss da immer dran denken, als Kind wurde ich mit meinen Eltern eine katholische Kirche genommen. Da gab es diese bunten Fensterbilder. Und da sind biblische Geschichten in den Fenstern dargestellt. Und diese schlafenden Jungfrauen, die habe ich immer angeguckt, weil ich die Predigt nicht verstanden habe. Ich habe mir die Bilder angeguckt als Kind. Und die sind mir noch in meinem inneren Gedächtnisauge wie festgebrannt. Da waren 10 Frauen, die saßen beim Tisch und hatten den Kopf aufgestützt und schliefen. Und das ist ein Beispiel, wie wir nicht sein sollen. Die Geschichte von den Jungfrauen, die geht folgendermaßen. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht, waren dumm und nicht klug. Denn die Dummen, die Törichten, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit, samt den Lampen. Also die nahmen beides, die nahmen Vorrat von Öl und ihre Lampen. Und dann hat es gedauert. Und als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schläfrig und schliefen ein. Dieses Bild, was ich immer noch in meinem Kopf habe. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen, also machten ihre Lampen an. Die Törichten aber, die Dummen, sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Sie hatten keinen Vorrat mit. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Händlern und kauft euch selbst Öl. Also gingen die ohne Öl raus, sich Öl besorgen. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wachsam sein und warten. Und warten, das kann lange dauern. Und wenn man wartet, macht man andere Dinge. Aber wir sollen in dieser Erwartungshaltung bleiben. Der König kommt und er wird plötzlich kommen. wenn wir es nicht erwarten. Also es ist ganz wichtig, dass wir aufmerksam bleiben und wachsam bleiben. Auch wenn die Zeit lang wird. Und lasst uns auch darauf achten, dass wir immer genug Öl in unseren Lampen haben. Öl ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist, dass wir immer mit dem Heiligen Geist in Verbindung sind, dass wir uns auftanken lassen durch den Heiligen Geist, durch das, wie Gott uns dient, dass wir in dieser Verbindung sind, dass unsere Lampen immer brennen und dass wir auch Vorrat haben. Das Öl in den Lampen ist die Leidenschaft für Jesus in diesem Bild, glaube ich. Wie können wir dieses Spannungsfeld aushalten zwischen dem Alltag und dem Jetzt und Hier und dem Moment, wo dann Jesus wiederkommt? Mich spricht da dieser Satz an, kostet die Zeit. Wir haben einen Auftrag. Im Johannes 12 steht, Jesus erwiderte, das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg hinführt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu den Menschen des Lichts werdet. Also die Zeit ist kurz und wir sollten sie ausnutzen. Bringen wir Jesus das Licht, gerade jetzt vor Weihnachten, in die Finsternis. Bringen wir Jesus zu den Menschen. Jesus hat gesagt, er braucht Erntehelfer und das sind wir. Wir, die Gemeinde, sind die Erntehelfer. Wir haben die gute Botschaft, wir haben den König, wir haben den Retter, den Erlöser, wir haben den Heiler, den Täufer im Heiligen Geist, dieses Bild. Und er hat uns, er hat euch alle auserwählt, dass wir viel Frucht bringen. Also wollen wir schlafen, gemütlich sein, uns zurücklehnen? Oder wollen wir wachsam sein? Ich wünsche mir, dass wir eine neue Sehnsucht danach kriegen, wirklich zu sagen, Jesus, komm bald. Diese Welt ist so verloren, so kaputt, so viel Kälte, so viel Krieg, so viele kaputte Familien, so viele getrennte Familien, wie durch Flucht getrennt. Diese Welt braucht Rettung und einen Erlöser. Und wir können das beschleunigen. Wisst ihr das? Wir können das beschleunigen. Wir sind nämlich das Werkzeug von Gott auf dieser Erde. Und wenn wir alles dafür tun, dass er präsent ist in unserem Leben, in unserem Alltag, da in der Schule, wo die Lehrer sind oder auch unsere Schüler, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in den Unterkünften, in denen ihr seid, wenn ihr da das Licht von Jesus reinbringt, dann seid ihr Erntehelfer. Und Jesus hat gesagt, er kommt dann wieder, wenn alle Welt erreicht worden ist. Wir können das verkürzen, diese Wartezeit, indem wir nicht passiv sitzen, es uns gut gehen lassen und denken, kommt nicht heute, kommt nicht morgen, sondern indem wir das anpacken. Und das ist so heute Morgen, was in mir brennt. Wollen wir das anpacken? Wollen wir Jesus in die Welt bringen? Wollen wir sagen, Jesus, komm bald? Lass uns das mal gemeinsam sagen. Jesus, komm bald. Jesus, komm bald. Wir warten auf dich, Jesus. Wir warten auf dich. Du bist unser König. Wir brennen dafür, so wie wir das eben in dem Lied gesungen haben, Jesus. Wir brennen dafür, dass du kommst. Wir wollen nicht ohne dich gehen, Jesus. Sei willkommen. Amen. Amen. Vielleicht können wir irgendein Lied singen.